Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wenn halt viel los ist in Deutschland, in Europa, dann sinkt das Interesse für Regionen wie die Sahelregion.
Die Sahelregion, also Tschad, Mali, Niger, die schaffen es selten bei uns in die Nachrichten, analysiert hier Korrespondent Jens Borchers, den wir gleich noch hören, es sei denn, es geht um Flüchtlinge. Wir haben jetzt die Sahelzone ausgewählt, weil es um die Wünsche unserer Hörerinnen und Hörer geht, die wir erfüllen wollen.
Ja, wir sollen mehr über die Sahelzone berichten. Das war ein Wunsch. Venezuela und das Baltikum, das waren andere Wünsche. Und wir erfüllen die heute in dieser zweiten Ausgabe unserer Wunschweltzeit.
Wir, das sind André Zante und Ellen Hering.
Hallo.
Und wir wollen gleich mal mit der Sahelregion starten, also jenes Gebiet im Norden Afrikas zwischen der Wüste Sahara und der Feuchtsavanne eher im Süden, die dann schon so ein bisschen grün wird. Mali, Niger, Tschad, die liegen dort, habe ich schon erwähnt, riesige Länder, über die wir in der Tat wenig hören. Das hat uns auch Uwe Petzold geschrieben, der schon mal eine Tour dort gemacht hat. Herr Petzold, Sie sind jetzt bei uns am Telefon. Welche Erinnerungen haben Sie denn vor Augen, wenn Sie an diese Tour zurückdenken?
Ja, doch sehr unterschiedliche. Meine erste Reise hat mich im Jahr 2011 nach Mali geführt. Mali habe ich damals durchaus begriffen als eine Vielvölkerstadt, in dem die unterschiedlichen Ethnien harmonisch miteinander auskommen. Und gegen Ende der Reise ist es tatsächlich so gewesen, dass für uns alle vollkommen überraschend es zu ersten gewaltsamen Auseinandersetzungen in Timbuktu gekommen ist, 2 Tage nachdem wir die Stadt verlassen hatten, was natürlich ein ziemlicher Schock war. Wir sind dann wohlbehalten nach Bamako zurückgekehrt und haben die Heimreise angetreten und in Folge eskalierte die Gewalt dann in Mali.
Entschuldigung, ich habe richtig verstanden, Sie waren dann in einer Gruppe unterwegs.
Ich war in einer Gruppe unterwegs,
und
ja.
Und richtig als Touristen oder wie darf man sich das vorstellen?
Das sind Kleinstgruppen, das waren so 10 Leute ungefähr, die also mit einem lokalen Guide da unterwegs waren. Zum damaligen Zeitpunkt gab es ein paar Agenturen in Deutschland, die solche Reisen angeboten haben.
Was hat Sie denn daran gereizt an der Region?
Ich hatte Ethnologie studiert und war in erster Linie neugierig auf die Kultur der Dogon. Das ist eigentlich so der Beginn meines Interesses daran gewesen.
Ja, ist ein Berichtsgebiet, was nicht so wirklich häufig bei uns in den Nachrichten vorkommt.
Ja, das ist leider so.
Das ist leider so. Und warum das so ist, das fragen wir jetzt mal Jens Borchers. Jens Borchers war 4 Jahre Korrespondent in dem Gebiet und auch vorher und auch immer noch dort viel unterwegs. Herr Borchers, wie viel berichtet man denn so über solche Konflikte in der ARD?
Man berichtet, je nachdem, wie beschäftigt Deutschland und Europa mit sich selbst ist. Da hängt es ein bisschen von ab. Das ist dann eine Frage, was kommt als Nachfrage aus den Redaktionen, beziehungsweise auf wie viel Interesse stößt das, was Korrespondenten wie ich dann in der ARD anbieten. Und wenn halt viel los ist in Deutschland, in Europa, dann sinkt das Interesse für Regionen wie die Sahelregion.
Wenn wir jetzt mal ganz konkret, Herr Borchers, bleiben eben bei der Sahelregion und bei zum Beispiel Mali, da hören wir ja schon durchaus, jetzt auch wo die Bundeswehr da ist, eben viel von Konflikten, von Gewalt etc. Sie sind zuständig gewesen damals für mehr als 20 Länder in Afrika. Wie oft konnten Sie denn in die Region überhaupt reisen, um sich das mal selber anzuschauen?
Ich habe mich sehr für die Sahelregion interessiert. Ich bin mehrfach in Mali gewesen. Ich war im Tschad, ich war im Niger. Also habe versucht, mir da einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Und das hing auch damals mit zusammen. Nicht nur, dass die Bundeswehr in Mali war, sondern dass eben ab 2015 das ganze Thema Migration und Flucht für Deutschland sehr, sehr wichtig wurde. Und dann stieg tatsächlich auch das Interesse, wo kommt denn das eigentlich alles her aus den afrikanischen Staaten?
Nun haben wir eben auch gehört von unserem Hörer Uwe Petzold, der eben auch Interesse hat an der Region und auch im Tschad zum Beispiel war. Und dort hat Sie einen Konflikt besonders interessiert, Herr Petzold. Erzählen Sie mal darüber.
Ja, also konkret ist das der Konflikt zwischen den Tubu im Norden gewesen, einem Hirtennomadenvolk und der doch von sesshaften Bauern, also ich nenne das jetzt mal unkorrekterweise schwarzafrikanischen Zentralregierung. Die Tubu haben da mehrfach schon rebelliert gegen die Zentralregierung. Ich persönlich bin nach Norden gefahren, bis fast an die libysche Grenze. von dort Richtung Osten ins Ennedi. Das ist ein Gebirge und wir haben dort relativ häufig Begegnungen mit Tubu gehabt. Insgesamt kam mir das Ganze wie ein rechtsfreier Raum mit einer mega schwachen Infrastruktur vor. Ich selbst hatte mir während der Reise eine Fußverletzung zugezogen und habe mich dann mal ernstlich damit auseinandergesetzt, wie lange ich bis zum nächsten Arzt gebraucht hätte. Das wären 2 Tage mit dem Geländewagen gewesen. Ich wäre jetzt gerne auch noch mal in den Nordwesten gefahren. Da liegt das Tibesti-Gebirge, auch ein Tubu-Gebiet. Ja, nun ist mittlerweile die Corona-Epidemie dazwischen gekommen, sodass es immer noch nicht zu dieser Reise gekommen ist.
Ja, wir fragen mal direkt weiter bei Herrn Borchers, ob er in seiner Zeit mal über die Tubu berichtet hat. Wenn nicht, warum?
Ich habe indirekt über die Tubu berichtet, einfach deshalb, weil es da einen sehr langjährigen Konflikt immer wieder mit der Zentralregierung gibt. Da gibt es Guerilla-Organisationen oder Milizen, wie man heutzutage sagt, die immer wieder gegen die Zentralregierung vorgegangen sind. Und die Zentralregierung in N'Djamena, in der Hauptstadt des Tschad, hat mit französischer Hilfe, also mit Hilfe der ehemaligen Kolonialmacht, diese Angriffe immer wieder zurückgeschlagen. Das ist nach wie vor ein ungelöster Konflikt.
Sie haben ja zuletzt über den Tschad berichtet auch. Dort gab es einen Putsch, der hat wenig internationale Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht ein bisschen mehr als der Konflikt mit den Tubu, aber besonders aufmerksam ist es nicht verfolgt worden. Sie haben einen kritischen Bericht dazu gemacht und da hören wir jetzt mal rein.
Oppositionspolitiker wie Sitak Yombatenan Beni von der Bewegung Die Transformateure benennen sehr viel klarer als demokratische Regierungschefs aus dem Ausland, was im Tschad gerade passiert. Jetzt haben wir ein Land mit einem Präsidenten einer Militärjunta, der Chef der Regierung, der Justiz und des Übergangsparlamentes ist. Alle drei Gewalten in einer Hand. Das ist ein Rückfall in Zeiten wie vor 100 Jahren. Damals nannte man das Diktatur. Das offensichtliche Desinteresse der westlichen Partner an der Frage, ob der Tschad eine Demokratie oder eine Diktatur ist, überrascht nicht. Die Interessen sind eindeutig. Tschad gilt als wichtiger strategischer Partner im Kampf gegen Islamisten, bei der Kontrolle der Migrationsrouten Richtung Libyen, bei der Stabilisierung des Unruheherdes Sudan. Da spielt Tschads Militär überall eine Schlüsselrolle. Und dahinter stehen vielbeschworene Werte wie Freiheit und Demokratie eindeutig zurück.
Also, kurz gesagt, Freiheit und Demokratie sind uns egal, solange uns die Flüchtlinge vom Hals gehalten werden. Wie glaubwürdig sind denn eigentlich Frankreich und überhaupt die EU in der Region noch?
Es hat in Tschad immer wieder antifranzösische Proteste gegeben. Wir haben in den zurückliegenden Jahren auch immer wieder antifranzösische Proteste in Mali gesehen, teilweise in Burkina Faso, teilweise in Niger. Das hängt damit zusammen, dass in fast der gesamten Sahelregion mittlerweile eine Vielzahl von militärischen Konflikten ausgefochten werden. Das nennt man gemeinhin Kampf gegen den Terrorismus und das ist neben der Migrations- und Fluchtbewegung das zweite zentrale europäische Interesse in dieser Region. Und insofern ist die ehemalige Kolonialmacht, die dort die größte Antiterroroperation unterhält, nicht sonderlich beliebt.
Herr Petzold, was haben Sie so mitbekommen von diesen Themen, als Sie in der Region unterwegs waren?
Ja, ich denke zunächst mal, dass die Bevölkerung das eigentlich in den gesamten Sahelländern gar nicht so verstärkt wahrnimmt. Ich weiß es natürlich nicht wirklich, aber je weiter man nach Norden kommt, die dünner besiedelten Regionen, umso weniger, denke ich, wird das sein. Stattdessen spielen da sicherlich religiöse Bekenntnisse, Clanzugehörigkeiten und natürlich auch die Sorge nach der täglichen Existenz eine Rolle. So sehe ich das zumindest. Also an der tschadisch-libyschen Grenze hatte ich immer so den Eindruck, dass da also null staatliche Macht überhaupt präsent ist, sondern dass dann relativ freier Grenzverkehr mit welchen Waren auch immer stattfindet.
Herr Petzold, Sie sprechen da etwas an. Sie haben vorhin gesagt, das ist mehr oder weniger eine herrschaftsfreie Zone in diesem Gebiet im Tschad. Ja. Das gilt leider, würde ich sagen, für sehr viele Gebiete im Sahel. Und wenn man das mal ein bisschen plakativer formulieren will, dann wäre meine Einschätzung, viele der Regierungen in dieser Region sind nicht in der Lage, ihren Bürgern das zu bieten, wofür sie eigentlich da sind. Dazu zählt Gesundheitsversorgung, dazu zählen soziale Dienste und ähnliche Geschichten. Und das führt unter anderem zu den Konflikten, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren dort immer stärker und immer häufiger erleben.
Ja, das sehe ich genauso.
Herr Petzold, würden Sie denn so eine Reise, wie Sie sie gemacht haben, weiterempfehlen?
Also ein Risiko immer dabei. Also es gibt nach wie vor zwei kleine Agenturen, zumindest mir solche bekannt, die solche Reisen anbieten, wenn es irgend möglich ist, die also auch Gewährsleute vor Ort haben. Ja, also wie gesagt, ein Risiko ist da immer dabei.
Aber den Horizont hat es doch durchaus erweitert.
Auf jeden Fall,
ne?
Ja.
Vielen Dank an unseren Hörer Uwe Petzold, der sich für die Sahelzone interessiert, und Jens Borchers, der als ARD-Korrespondent in der Region viel unterwegs war. Dankeschön.
Und als nächstes gehen wir ins Baltikum, über das wir praktisch einen Liebesbrief erhalten haben. Ellen, trag dir mal bitte kurz vor.
Ich habe mein Herz seit 4 Jahren an Lettland verloren und ans gesamte Baltikum. Ich lerne mittlerweile die Sprache, habe mich sehr in Land und Leute verliebt.
Das sind die Worte von unserem Hörer Magnus Klaus. Ich hoffe, das durften wir jetzt überhaupt verlesen. Er ist jetzt am Telefon. Hallo.
Ja, natürlich dürfen Sie das. Hallo. Und wie man in Lettland so schön sagen würde, lab dien und einen wunderbaren guten Tag. Hallo.
Ja, und Sie sind ja auch passenderweise, man hört es praktisch, in Riga, also in Lettlands Hauptstadt. Was gibt es denn da, in das Sie sich so verliebt haben?
Ja, also ich würde sagen, es ist zum einen die Kultur, sprich die Sängerfeste, aber auch die Verbundenheit der Menschen mit der Natur. Deswegen, die feiern auch Joani im Sommer. Außerdem gibt es ein ganz, ganz tolles Holzinstrument, das Kurkle heißt, was ich aktuell lerne. Zum anderen sind es auch die vielen Freunde, die ich mittlerweile hier habe. Es ist auch die Natur an sich. Es leben nicht sehr viele Menschen in Lettland, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Und es ist einfach sehr viel ruhiger. Das gefällt mir einfach ganz, ganz wunderbar. Und ich merke das auch jedes Mal, wenn ich wieder hierhin zurückkomme.
Also ich war noch nie in Lettland und mein Kollege André Zanto auch noch nicht. Deshalb sind wir ganz gespannt auf Ihre Eindrücke. Was finden Sie denn besonders spannend dort? Also das ist ja ein kleines Land, haben Sie gerade gesagt. Ist denn dort, weil Sie jetzt viel über Musik gesprochen haben und so, ist es denn auch so, dass dort die Kultur vielleicht auch deshalb gerade besonders gepflegt wird?
Ja, würde ich schon sagen, weil alle drei baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen natürlich, sind sehr kleine Länder mit jeweils unter knapp 2 Millionen Einwohnern. Das heißt, auch der Sprachkreis ist natürlich nicht groß. Und deswegen versucht man eben auch, denke ich, auch mal die eigene Identität und Kultur hier entsprechend zu leben. Also ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt nationalistische Tendenzen hat, sondern tatsächlich einfach die Leute lieben ihre Sprache, lieben ihr Land und auch vor allem ihre Traditionen, die es einfach schon seit vielen, vielen Jahrhunderten auch gibt. Und dadurch, dass die Letten auch durch die Sowjetunion damals okkupiert waren und davor waren die Deutschbalten hier knapp 800 Jahre und eigentlich ist ja die alle drei Staaten sind ja erst seit 1918 wirklich richtig unabhängig. Dann waren sie von 1940 bis 1991 wieder nicht unabhängig, sondern Teil der Sowjetunion. Und ich glaube, deswegen ist es gerade auch in den letzten jetzt knapp 30 Jahren einfach so stark bei denen ausgeprägt, nochmal extra.
Sie wollen ja auch hinziehen, haben Sie uns geschrieben. Was würden Sie denn sagen, was ist besonders anders dort?
Also die Mentalität ist einfach sehr viel entspannter. Klar, manchmal ist es vielleicht ein bisschen anstrengender. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel das Thema Pünktlichkeit, ist auch vielleicht wieder so ein deutsches Stereotyp, ist, aber das ist hier, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt gegeben. Aber ich merke halt selber, dass diese Gelassenheit, die hier generell vorhanden ist, einfach ganz, ganz toll ist. Und natürlich, was vielleicht wofür Estland eher bekannt ist, aber es ist eigentlich in Litauen und Lettland genauso, ist halt, dass sowohl Internet als auch Telefon, ja, ich sag mal, man kann mitten im Wald sitzen, irgendwie zwischen zwei Rehen, theoretisch ganz idyllisch, und man hat meistens wirklich LTE und 5G und auch das ist einfach ganz, ganz toll. Genau, und das sind so die Punkte, aber eben auch, finde ich, dass die baltischen Staaten und gerade auch Lettland so ein bisschen, ja, so das Tor zwischen, würde ich sagen, Europa ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber schon Richtung Russland und Asien sehr, sehr offen ist. Das heißt, man hat hier irgendwie auch beide Seiten, dieses westliche, sehr, auch eine sehr enge Bindung an NATO und an die EU, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Kulturelles aus Russland. Und ich muss sagen, das finde ich einfach unheimlich, unheimlich toll. Und auch, dass man noch so ein bisschen Werte hat wie Familie, wirklich Freundschaften gut pflegt, auch wenn das länger dauert, als in Deutschland eine zu haben. Aber das ist einfach ganz, ganz toll. Also dieses soziale Miteinander ist hier noch sehr, sehr gut vorhanden, was mir in Deutschland, um ehrlich zu sein, ganz, ganz oft schon fehlt.
Was mir noch aufgefallen ist bei dem Land, also bei Lettland, es gibt einen Regierungschef, der eigentlich gar nicht der größten Partei angehört, sondern eher so eine Art Kompromisskandidat ist, also der kleinste Partner in der Regierungskoalition ist und trotzdem ausgewählt wurde jetzt als Premierminister. Das würde man ja zum Beispiel in Deutschland, würde man jetzt nicht sagen, die Linkspartei mit 5%, wenn die in der Koalition wären, würde man jetzt zum Regierungschef machen. Wie kommt das zustande?
Also das, was ich auf jeden Fall weiß und auch selber gelesen habe, ist tatsächlich, dass man so ein bisschen einen pragmatischen Ansatz versucht zu finden, um auch etwas für das Land selbst zu bewegen. Es gibt eben aber auch eine sehr große Partei, die die russisch sprechende Minderheit vertritt und auch eher, würde ich sagen, im Allgemeinen sehr populistisch unterwegs ist. Und die hat eben so viele Stimmen bei der Wahl gewonnen, dass sich die anderen Parteien dann dementsprechend, sage ich mal, zusammengerauft haben und einfach geschaut haben, wer ist vielleicht die Person, mit der wir uns alle am besten arrangieren können. Und ja, dass man einfach auch nicht wirklich darauf achtet, ist es jetzt derjenige von der größten Partei. Ich glaube schon, dass das politische System hier oder auch das politische Miteinander sowohl im Guten als auch im Schlechten schon nochmal sehr unterschiedlich ist zu Deutschland. Zumal, wie gesagt, Lettland ist jetzt erst seit wirklich in diesem Jahr 30 Jahren unabhängig. Und ich glaube, dass noch ganz, ganz viel, was sich entwickelt und entwickeln muss, was wir in dem Fall eben schon sehr viel länger erproben konnten.
Magnus Klaus, vielen Dank mit diesem Vorschlag, das Baltikum und Lettland sich mal genauer anzuschauen.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Und von Lettland, da reisen wir jetzt nach Venezuela. Von dort hat uns Sven Kählert geschrieben, weil er vieles nicht mehr versteht in dem Land, das er eigentlich gut kennt. Venezuela ist ja eigentlich reich, vor allen Dingen durch die großen Ölvorkommen, aber sehr, sehr viele Menschen leben dort in Armut und Millionen sind sogar geflüchtet in den letzten Jahren überwiegend nach Kolumbien. Politisch herrscht seit 2013 Nicolas Maduro, Nachfolger von Hugo Chavez, und er ist mehr als umstritten.
Ja, und diese Entwicklung aus der Nähe beobachtet Sven Kählert. Er kennt das Land gut, ist öfter dort. Jetzt im November ist er gerade wieder zurückgekommen, Herr Kählert. Beschreiben Sie uns erstmal, was ist Ihnen da aufgefallen?
Man sieht, es fehlen die Gullideckel teilweise. Die werden einfach mitgenommen, weil es Altmetall ist. Und man musste halt immer schon darauf achten, wo man hintritt auf der Straße. Also wenn Sie durch eine Fußgängerzone gehen, dann gucken Sie, ob da ein Loch ist oder ob da gerade eine nicht abgesperrte Baustelle ist. Also das war schon immer so. Und ich habe diesen Riesenunterschied gar nicht so gesehen. Und vor allem jetzt in 2021 ist es so, dass auch diese ganzen fliegenden Händler, also die man in Venezuela Buhoneros nennt, die sind eigentlich auch schon wieder zurück teilweise. Und die haben ganz lange Zeit, waren die gar nicht mehr auf der Straße zu sehen.
Herr Kählert, die fliegenden Händler sind zurück. Bedeutet das, dass Sie den Eindruck haben, dass die Armut auch wieder zurück ist, dass die Armut gewachsen ist?
Also diese fliegenden Händler, ich weiß gar nicht, ob man das so als Armut bezeichnen kann, aber die Venezolaner haben einfach diese Fähigkeit, sich durchzuwurschteln, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber das ist ja jetzt nicht speziell für Venezuela, das gilt ja für ganz Lateinamerika.
Ja, also was mir aufgefallen ist, was wirklich stark zugenommen hat, ist zum Beispiel, dass Menschen sich einfach irgendwelche Sachen greifen, die sie machen. Die schneiden dann rechts und links von den Schnellstraßen, schneiden die einfach die Vegetation weg, die da extrem stark wächst und die dann irgendwann auch auf der Fahrbahn landet. Das schneiden die weg oder reparieren die Fahrbahn. Das sind also private Leute, das sind keine staatlichen Unternehmen. Und dann möchten die dafür auch irgendwie einen Dollar haben. Oder die gehen mit Desinfektionsmittel in die U-Bahn und putzen den Fußboden und möchten auch dafür einen Dollar haben. Also das habe ich vorher nie gesehen. Und daran sieht man,
dass sich doch was verändert hat.
dass viele Menschen einfach keine Arbeit haben.
Ja, also wir haben ja eine Zeit lang sehr viel über Venezuela berichtet. Ich allein habe, glaube ich, 3 Sendungen dazu gemacht. Vor allen Dingen auch, als die Oppositionsbewegung so stark im Vordergrund stand. Und dann gab es diesen Interimspräsidenten Juan Guaido. Günter Mayholt ist stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und Lateinamerika-Experte. Herr Mayholt, Sie sind hier auch am Telefon uns zugeschaltet. Wie schätzen Sie das denn eigentlich ein? Was ist denn aus dieser großen Debatte um die Oppositionsbewegung in Venezuela geworden?
Die ist eigentlich auf Grund gelaufen. Also wir haben gesehen, dass die Person von Juan Guaido letztlich auch nicht in der Lage war, die doch große Heterogenität in der Opposition zu verdecken. Es sind wieder die alten Spannungen aufgetreten. Mit Capriles ist ein quasi Gegenkandidat wieder stärker in den Vordergrund gerückt, sodass wir es eigentlich wieder mit dem klassischen Bild zu tun haben, einer fragmentierten Opposition, was es dann dem Maduro-Regime natürlich sehr viel einfacher macht, dort jeweils noch zusätzliche Keile hineinzutreiben, Leute auf die eigene Seite zu ziehen mit Angeboten, mit Druck, mit Verfolgung. Und all dies führt natürlich dazu, dass wir nicht weiterkommen, hier im Land eine Reformkoalition aufzubauen, die wirklich in der Lage wäre, der Regierung etwas entgegenzustellen.
Jetzt haben wir ja gerade gehört, einfach so Alltagseindrücke, also dass die Leute da mit irgendetwas versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sei es mit Desinfektionsmittel in der U-Bahn. Wie ist eigentlich diese Situation in Venezuela zu bewerten? Ist es jetzt zurückzuführen, diese starke Arbeitslosigkeit, diese Verschlimmerung der Armut auf diese internationalen Sanktionen, unter denen ja Venezuela leidet? Oder sind die hausgemacht oder beides?
Sicherlich beide Faktoren. Zunächst mal muss man klar sagen, dass das Modell, was Hugo Chavez zunächst bis zu seinem Tode auf die Gleise gesetzt hat, natürlich in zentraler Weise angelegt war anhand der hohen Preise und hohen Einnahmen für Erdöl. Und das hat sich eben dann sehr schnell auf den internationalen Märkten nicht mehr darstellen lassen. Hinzu kam, dass Venezuela immer weniger Erdöl produzieren konnte. Und damit begann eine der üblichen Krisen eigentlich im Lande, die Unterfinanzierung des Staates. Er konnte seine ganzen Sozialprogramme nicht mehr weiterfinanzieren. Und dann kam das Sanktionsregime natürlich dazu, was dem Land, insbesondere seinen Protagonisten, halt massive Schwierigkeiten gemacht hat, sodass sie immer stärker auf informelle Wege ausgewichen sind, eben den informellen Goldhandel über verschiedene Ecken der Welt, um dort Einnahmen zu erzielen. Und die Anlehnung natürlich insbesondere an Kuba, wo man versucht hat, eben eine gemeinsame Überlebensstrategie zu entwickeln.
Jetzt haben wir eine Zeit lang für mich gefühlt fast täglich, aber auf alle Fälle jede Woche Bilder gesehen von der Grenze zu Kolumbien, die vielen Menschen, die da aus Venezuela geflohen sind. Das sieht man gar nicht mehr. Sehen wir die Bilder einfach nicht mehr oder hat tatsächlich diese Fluchtbewegung nachgelassen?
Ja, wir haben da verschiedene Zeichen. Wir sehen zum einen, dass infolge der Grenzschließungen und insbesondere natürlich auch der Pandemiesituation in den Nachbarländern eine so dynamische Entwicklung nicht mehr ist, wie wir sie im vergangenen Jahr hatten. Wir haben jetzt in Kolumbien 1,8 Millionen Venezolaner, die dort Unterschlupf gefunden haben. Danach kommt dann Peru mit knapp 1,2 Millionen und Chile, Ecuador. Aber die Dynamik der Migrationsflüsse ist zurückgegangen. Wir hatten teilweise ja sogar auch einen Rückfluss. Aber gleichwohl sind es jetzt in diesem Jahr insgesamt dann 6 Millionen Leute, die das Land verlassen haben. Und das ist natürlich zum einen ein Abfluss von wichtigen Arbeitskräften, auch von qualifiziertem Personal natürlich. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Erleichterung für das Regime, dass nun nicht mehr die Versorgung dieser großen Personengruppe gewährleisten muss und hat damit natürlich auch das Problem, was sich systematisch eben im Land widerspiegelt, dass es nicht in der Lage ist, Lebensmittel und Medikamente für die Bevölkerung ohne massives Anstehen, ohne Präferenzsysteme mit dieser Charta, die man da vorlegen kann, wenn man dem System nahesteht, gewährleisten kann. Und das bleibt weiterhin ein Missstand, der eben den Alltag kennzeichnet.
Vielleicht noch mal abschließend, Herr Mayhold. Nicolás Maduro, wie lange wird er sich noch halten? Und unter welchen Umständen kann er sich eigentlich noch halten?
Ja, das ist immer die Millionenfrage und jedes Mal liegt man falsch, wenn man da irgendeine Vorhersage machen soll. Man muss einfach sagen, das System hat sich als sehr resilient erwiesen und profitiert natürlich aktuell auch von den gestiegenen Ölpreisen wieder. Es ist die Produktion von Öl wieder etwas angestiegen. Die Allianz mit dem Militär hält nach wie vor und die Sanktionen haben bisher nicht dazu geführt, dass es hier zu einer Konstellation gekommen wäre, wo das Maduro-Regime wirklich bereit wäre, abzudanken und einer Transition den Weg zu öffnen. Das heißt, ich gehe gegenwärtig davon aus, dass dort keine Bereitschaft besteht, hier einen Weg zu eröffnen, einen Verhandlungsweg zu eröffnen, um zu einer neuen politischen Lage zu kommen, sondern das Regime klammert sich an die Macht und versucht eben über eine Reihe von informellen Wegen das Überleben zu sichern, insbesondere natürlich derjenigen, die an den Schalthebeln sitzen, und kann dabei bislang auch weiterhin auf die Unterstützung des Militärs rechnen.
Und Herr Kehlert, Sie haben einen Wechselwillen auch nicht gespürt dort im Land, dass da in Gesprächen mit den Leuten die Unzufriedenheit doch immer größer wird? Wie war Ihr Eindruck?
Also ich habe den Eindruck, dass die Menschen einfach wirklich müde sind davon. Also die möchten einfach auch nicht viel über Politik sprechen. Politik ist auch innerhalb der Familie ein sehr sensibles Thema. Da geht wirklich ein Riss durch, dass auch ehemalige Anhänger von Chavez, die wollen damit jetzt nichts mehr zu tun haben, aber die sehen auch keinen Weg raus. Und das hat Herr Mayhold ja auch schon gesagt, dass es einfach keine geschlossene Opposition gibt und man eigentlich auch von der Opposition nichts erwartet. Und man sieht sich jetzt eigentlich damit konfrontiert, wie kommt man über die Runden. Und die meisten Familien haben Kinder im Ausland, die Geld nach Hause schicken. Das ist so.
Ja, sagt unser Hörer Sven Kehlert. Seine Eindrücke aus Venezuela, vielen Dank. Und auch Dankeschön an Günter Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke Ihnen beiden.
Danke Ihnen. Gerne.
Soweit die Wunschweltzeit von heute. Und morgen erfüllen wir nochmal einen Hörerwunsch. Es geht nach Grönland, André.
Ja, genau. Das ist nämlich die größte Insel der Welt, über die man relativ wenig weiß. Aber die wird immer wichtiger. Es geht unter anderem um Rohstoffe. Mehr dann morgen hier.
André Zanto und Ellen Hering sagen Danke fürs Zuhören.